Ja, Jürgen, lieber Jürgen Armus, lieber Jürgen, schön, dass du mich an etwas erinnerst, was ich vor 40 Jahren geschrieben habe. Da war ich jung. Ja, das ist so, da war ich jung. Es geht auch anderen Leuten so, irgendwann werden sie älter. Das hat nicht nur, ich bin ja froh, dass ich überhaupt nur da bin. Ja, also insoweit, ich suche gerade einen Platz für mein Ding, weil ich immer die Vorträge aufnehme, damit ich weiß, was ich gesagt habe. Ja, das ist, das wird Ihnen, das geht Ihnen, was manchen Leuten so, mir rutscht ja alles hier weg. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen primitiv bin gerade. Gleich, komm gleich in die Konzentration, jetzt hängt's. Ja, also, schön, dass ich da sein darf, dass ich hier ein paar Sätze sagen darf zu einem Thema, was ich ein bisschen umformuliert habe, weil es ein bisschen arg holprig klang. Also mit so einem Schrägstrich, das fand ich ein bisschen zu holprig. Ich habe es einfach mal gesellschaftliche Partizipation, Formen und Bewegungen genannt und, also ich habe es jetzt eigentlich gar nicht so arg theoretisch angelegt, bin aber natürlich froh, dass ich schon so schlecht angekündigt worden bin, sodass ich jetzt eigentlich im besten Fall nur noch angenehm enttäuschen kann. Ja, also, denn ja, ich meine, ihr habt zwar den ganzen Tag, anderthalb Tage Tagung hinter euch und am Ende einer solchen Tagung ist man ja vielleicht auch ein bisschen erschöpft. Könnte sein. Also, jedenfalls, mir würde es so gehen. Und von da will ich versuchen, es ein bisschen anschaulich zu machen. Aber ich möchte nicht ganz verhehlen, dass zwischendurch auch ein paar etwas schwierigere Gedanken auftauchen werden, die ich aber verkleiden werde in einfache Formulierungen. Ja? Also, das heißt, ich habe vier Themen, wobei das am Ende mehr so ein Ausblick ist. Ich habe gerade mit dem Jürgen Armbruster nochmal besprochen, dass wir am Ende auch ein paar Minuten haben, wo wir aber nochmal diskutieren und zumindest mal Fragen, Nachfragen stellen können. Also, dass ich nicht einfach aufhöre, wie es bei Sachsen immer predigt und dann sollte damit nach Hause gehen, sondern könnte es auch noch im kollektiven Prozess verdauen. Ja, das erste Thema ist Sozialpolitik, Gestaltung durch soziale Arbeit. Also ich folge sozusagen jetzt in meinem Vortrag auch ein bisschen mir selber. Das klingt jetzt ein bisschen egoistisch. Manche Leute, die mich kennen, sagen, ja, du nimmst dich immer so wichtig. Dann sage ich den Leuten immer, ja, nehmt euch doch auch wichtig. Naja, das ist nicht das Falscheste. Jeder kann sich wichtig nehmen und es ist noch besser, wenn man den anderen auch wichtig nimmt. Das ist dann noch eine Steigerung dieser Möglichkeit. Und also nennt man bei Martin Buber dann Dialog zum Beispiel oder dialogisches Handeln. Das ist gar nicht so schlecht, aber Dialog, ohne dass man zwischendurch mal was gesagt wird, ist schwierig. Also man muss auch schon was selber sagen. Und ich folge jetzt erstmal ein bisschen meinen Überlegungen, also Arbeiten, die ich selber gemacht habe zu diesem Themenfeld, ein bisschen aus meiner eigenen Forschung berichte, aus meiner eigenen Veröffentlichungspraxis. Und versuche das aber so zu machen, dass man damit was auch anfangen kann. Also soll es, bitte, es ist nicht, dass ich jetzt so ein, wie nennt man das so, Werbetrailer mache die ganze Zeit. Ganz am Schluss kommt einer, ganz am Schluss. Aber davor soll es jetzt sachlich begründet sein. Ich kann natürlich nicht so viel mithalten mit den medizinischen Kompetenzen, die hier vorhanden sind. Ich bin ja nur Soziologe. Aber da kann man ja auch ein paar Sachen zum Verständnis von Gesellschaft beitragen. Dann Teilhabe und Inklusion, dann möchte ich was über das Thema Grundeinkommen möchte ich ein paar Sätze sagen. Naja, schon deswegen, weil es auch was mit Partizipation zu tun hat, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. So, ist gut, dass ich was sehen kann. Ja, also, so habe ich mir das überlegt. Und ich beginne aber mit einem Bild, das hat sich irgendwie verrutscht gerade, weiß auch nicht. Heute Morgen, ganz frisch auf der Fahrt hierher, bekam ich eine der E-Mails des Pressereferats von der letzten Generation, die mich immer auf dem Laufenden halten, wo sie gerade irgendwas besetzen und verkleben. Und es war heute Morgen hier, es war noch in der Dämmerung, also es war schon früh am Morgen. Naja, also das ist schon eine interessante Frage. Ist das, was die Kolleginnen und Kollegen von der letzten Generation machen, ist das nicht ein Beitrag zur Partizipation? Natürlich ärgern sich jetzt die Autofahrer, die da jetzt stehen, nicht weiterkommen, die wollen zur Arbeit und fühlen sich natürlich jetzt unpartizipiert. Aber ist das nicht ein Ausdruck von klimapolitischer Partizipation? Ich wollte es einfach nochmal reinstellen. Wir werden nachher sehen, natürlich ist es ein Ausdruck davon. Und natürlich, das wird die entscheidende Botschaft auch heute sein, auch wenn sie in meinen Folien auf den ersten Blick gar nicht so auftaucht. Die entscheidende Botschaft ist, Partizipation ist ohne Konflikt nicht zu haben. Das ist einfach so. Also wir können nicht glauben, Leute können partizipieren und dann ist es immer nur eine sanfte Anhörung. Also Gordon, Familienkonferenz, kennt ihr vielleicht, schon mal davon gehört, das ist all ewig her, aber das Leben besteht eben nicht nur aus einer Einigung, aus einem Palaver. Kann schon sein, da muss man es machen wie in den Rural Cities oder Bewegungen, wie die Ethnologie uns es lehrt, dass man bereit ist zum afrikanischen Palaver für 20, 25 Stunden. Wenn wir dazu bereit sind, so lange miteinander zu reden in den jeweiligen Stakeholder-Kontexten, bis wir uns geeinigt haben, dann haben wir vielleicht weniger Konflikte. Haben wir am Anfang, aber das klappt meistens nicht. So viel Zeit nehmen wir uns nicht. Und das ist eines der großen Themen, wenn wir gleich sehen, auch mal im Einzelnen, dass dahinter steckt natürlich auch eine große Unzufriedenheit, jetzt in diesem Fall der klimaaktivistischen Seite, eine Unzufriedenheit mit dem langsamen Prozess organisierter, kantianischer, verfahrensbasierter Partizipation. Wir haben das natürlich auf der anderen Seite, eine ganz andere Richtung. Gestern Morgen, das wollte ich jetzt, ist auch eine Partizipation, Reichsbürger, die sagen, ja, wir wollen auch partizipieren, wir wollen eben alten König wieder haben, einen Kaiser, am liebsten natürlich einen Führer, am liebsten wollen wir natürlich wieder noch Juden suchen, die wir umbringen können, irgendjemanden, den wir umbringen können, das machen wir gerne. Ja, das ist eine ganz andere Perspektive als die Klimaaktivisten. Eine aggressionsgetriebene Partizipation, auch die gibt es. Auch gar nicht so wenig. Vermutlich viel mehr als von der letzten Generation. Also, ich mache schon mal deutlich, also Partizipation ist nicht immer nur nett und nicht jede Partizipation ist automatisch zu begrüßen schon. Aber der Inhalt ist vielleicht ganz bescheuert. Jetzt sagen natürlich andere genau das jetzt über die Klimaaktivisten. Also, wir werden schon merken, wenn wir es ernst nehmen, wird es schwierig. Hier, das ist der Werbetrailer, ich habe mein Büchlein gemacht mit einem deutschen Verein, Serei Soziale Kontrovers. Da ist mir dann eingefallen im Vorfeld dieser heutigen Einladung. Ich habe ja schon mal was dazu geschrieben. Das hatte ich schon wieder vergessen. Ich vergesse oft die Sachen, die ich gemacht habe. Naja, das geht ja vielen Leuten, auch Künstlern so. Ich habe mal eine Kunsthochschule geleitet. Deshalb weiß ich, wie Künstler ticken. Wenn du was Neues machst, muss das Alte erstmal weg und verschwinden. Du kannst nicht dauernd immer am Alten hängen. Aber ab und zu ist es gar nicht so schlecht. Und dann habe ich gedacht, was habe ich denn eigentlich geschrieben? Ne? Und habe ich ein paar Sätze, habe ich gedacht, gar nicht so blöd, was ich gedacht habe. Das ist gar nicht so lange her, 5 Jahre. Nämlich, ich habe mich unterschieden zwischen Mikropartizipation, Mesopartizipation und Makropartizipation. Das bringt erstmal mal ein paar Sätze. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil das Bildschirm ist ein bisschen klein für die hinten Sitzenden. Aber das kann man ja nachlesen, wenn man das... Lustig ist, ich will das jetzt nicht vorlesen, sondern in eigenen Worten mal kurz sagen, auf der Mikroebene ist damit gemeint, die Ebene der Kleingruppe, der Persönlichkeit, ich werde ganz am Ende nochmal theoretischer darauf eingehen im Rahmen von Civic Education, aber jetzt mal Mikroebene und da bringe ich ein Beispiel für Partizipation des Koproduktionsdreiecks. Ich habe mein Projekt geleitet über Demenzunterstützung, also Demenzkranke fürs BMBF, für das Forschungsministerium und da haben wir diese Idee des Koproduktionsdreiecks uns ausgedacht. Das ist aber auch nichts ganz Originelles. Da haben wir das Thema gehabt, Fachkräfte, freiwillige Familien, mittendrin die Betroffenen, Menschen mit Demenz. Und die Frage ist ja, wie können die unterschiedlichen Stakeholdergruppen überhaupt selbst ihre Partizipation organisieren? Und gerade in den Hilfeprozessen haben wir immer verschiedene Stakeholder. Und jeder will ja irgendwie mitreden und muss ja auch mitreden können. Und wie machst du das? Wie machst du das? Also, das heißt, das Wort Schnittstellenmanagement ist auch Machtmanagement, habe ich da geschrieben. Das stimmt. Ist auch Machtmanagement. Und wie kriegst du die verschiedenen Macht? Und das heißt, es geht nicht ohne Konflikte ab. Wir können nicht erwarten, dass wir hier uns mit solchen Fragen beschäftigen und es gibt keine Konflikte. Auf der mittleren Ebene der Organisation, BEB heißt, habe ich gelesen nochmal, sicherheitshalber, wenn ich nichts falsch sage, 600 Mitgliedseinrichtungen mit mindestens 600 Mitarbeitern insgesamt, vermutlich deutlich mehr. Allein bei euch sind es schon 1200, habe ich gehört. Also das heißt, Haufen Mitarbeiter. Das heißt, die Organisationsebene spielt eine große Rolle. Und Organisation, ja, was heißt das eigentlich? Das ist auf der Meso-Ebene Partizipation. Da könnte man lange allein darüber reden. Ich will nur zwei Stichworte rein, sozusagen Organisationsentwicklung als eine Entwicklung hin, nicht bloß zum Managerialen, sondern zum Partizipativen. Das ist aber sehr schwierig, weil die meisten meiner Kollegen von der Sozialmanagementfront gar nichts zu tun haben wollen mit Partizipation. Das interessiert die überhaupt nicht. Ist meine Beobachtung. Allenfalls ein Lippenbekenntnis. Und Dauerevaluation. Dauerevaluation, das ist auch nichts Triviales. Also sich wirklich permanent zu reflektieren und was sagen zu lassen. Das nicht nur als Routine abzubuchen. Das hieße es, Partizipation und Organisation zu fördern. Ist aber schwierig. Und lasst auf der Ebene der Gesellschaft, da haben wir drei Stichworte, auch das lese ich jetzt nicht vor, da geht es natürlich um die Anwaltschaft, Sozialadvokatorik. Auf der Ebene, also die Frage, die da in diesem Büchlein eine Rolle spielte, welche Rolle kann die soziale Arbeit spielen? Aber das kann man auf euer Feld ja genauso applizieren, also die psychosoziale Arbeit in der weitesten Sinn, egal welche Berufsgruppe dafür jetzt tätig ist. Und da gibt es eben im Prinzip drei große Ebenen, auf der hier Partizipation stattfindet. Das eine ist als Politikberatung. Das ist nicht trivial. Das geschieht natürlich auch durch Verbände, durch verschiedene Organisationen. Als Lobbying, also auch als Interessenvertretung. Ja, und da gibt es natürlich auch verschiedene. Die Frage ist, welche Rolle spielen die Wohlfahrtsverbände, die Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, einerseits aber auch gezielt betroffenen Organisationen, Mischformen, Selbsthilfeorganisationen. Es gibt ja auch, schauen Sie Organisationen an wie Lebenshilfe, das ist eher für Menschen mit psychischer Behinderung, mit Behinderung, aber da geht es ja auch um, das ist ja von Angehörigen gegründet worden mit einer großen Eigendynamik. Und natürlich Protest. Protest. Protest kann harmlos sein. Wir schreiben einen offenen Brief jemanden hin, wir machen eine Petition. Na klar, ja, wir machen Campack und wie sie alle heißen. Und, es gibt ein richtiges Petitionswesen im öffentlichen Bereich. Wer von Ihnen kriegt denn nicht jeden Tag irgendeinen Aufruf irgendwo zu unterschreiben? Gute Sache. Natürlich ist die Gefahr, dass es sich totläuft. Aber nein, Stimme geben, Stimme erheben, wichtig. Und natürlich dann Klimaproteste waren natürlich eine vehementere, aber sich festkleben, mein Gott nochmal, wenn es in die Nähe zum Terrorismus gerückt wird, ist ja wohl Kokolores. Machen ja einige, ist ja wohl neben der Kappe. Und selbst wenn ich mal irgendwo mal ein bisschen Farbe rankippe an irgendeine Hauswand, kann man wieder abschmieren. Also soll man sich nicht so anstellen. Also, aber ganz ohne Protest geht es nicht. Sonst passiert nichts. Also das mal so grundsätzlich. So als praktisch gehen wir mal. Ich habe mal ein Projekt gemacht, vor ein paar Jahren, 2020 war es abgeschlossen. Blöderweise mitten in der Corona-Phase, war aber auch lehrreich. Mit der Aktion Mensch Stiftung zum Thema Umsetzung Bundesteilhabegesetz. Das ist jetzt für euer Gebiet, glaube ich, auch nicht so ganz einschlägig, aber für manche Einrichtungen vielleicht doch. Doch? Doch? Okay, gut, dann vielleicht doch ein. Na gut, dann bin ich ja wieder froh, dass ich es jetzt nicht ganz mitgebracht habe. Naja, weil die Psychiatrie im Rahmen der Eingliederung ein bisschen so eine randständige Rolle zu haben scheint. Jedenfalls in dem Projekt kam sie so gut wie gar nicht vor. Also in diesem Projekt, von dem ich gerade spreche, da taucht das psychiatrische System eigentlich gar nicht auf. Aber ich weiß nicht, von Thüringen so, dass da einfach keine psychiatrischen Probleme gibt. Die gehen halt, die gehen einfach in die AfD. Entschuldigung, das war jetzt ein sozialpsychiatrischer Beitrag. Entschuldigung, das war jetzt nicht sehr ernst. Sollte ein Witz sein. Entschuldigung. Also nochmal das Thema, wo waren wir gerade? Also Thüringen und das Thema Umsetzung, ja. Und da haben wir natürlich, so macht man Teilhabe. Das war dann unser Abschlussbericht. Ich habe bewusst sozusagen dieses Foto hier bei uns aus unserer Hochschule, Abschlusstag und Tagung gewesen, wo einfach mal der leere Platz ist, dass man seine Stimme erheben kann. Aber wie erhebt man Stimme? Ist gar nicht so einfach. Haben wir dann darüber nachgedacht, wie misst man eigentlich Partizipation? Haben wir vier Dimensionen uns mal ausgedacht oder mal ausgedacht, wir haben natürlich rumgeschaut in Literatur und so, ne, und auf die Erfahrungs... aber ich wollte es einfach mal erwähnen, wie haben wir das überlegt? Also natürlich Kriterien von Zufriedenheit, das ist ja ganz häufig so ein Blick, der auch in Evaluation eine Rolle spielt. Es ist nicht trivial, sollte man nicht gering schätzen. Also natürlich reicht die Zufriedenheit für mich als Lehrevaluation, als Professor zum Beispiel nicht. Also manche meiner Kolleginnen und Kollegen sind immer stolz, wenn die Studierenden mit ihren Veranstaltungen zufrieden sind. Ich frage mich eher lieber, mich würde viel mehr interessieren, haben Sie denn was mitgenommen fürs Leben? Was gelernt? Also auf den verschiedenen Ebenen, bei denen unser einer eben was macht. Und es heißt ja nicht automatisch, dass es angenehm ist. Dass es nicht automatisch angenehm ist. So, aber zufrieden, trotzdem ist es nicht unwichtig. Also, und zwar hier in Bezug auf das jeweilige Dienstleistungssystem und auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Das ist aber schon ein wichtiger Punkt, wo man, wenn man gerade mit sogenannten Betroffenen Befragungen macht, egal welchen Typus jetzt, der eine Rolle spielt. Zweiter Punkt ist was genau ist es eigentlich? Ne? Und da haben wir gesagt, es ist eben ein soziales Gefüge, in das man kommunikativ und materiell eingebunden ist und gleichzeitig individuell und gemeinschaftlich. Also Sie ahnen schon, wir kommen nachher später darauf, ich bin so eine Mischung aus Kommunitarist und Universalist. Naja, meine Doktorarbeit hat den bombastischen Titel gehabt, Gemeinschaft in Gesellschaft. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, ist schon lange her. Aber das war ein Thema, was mich immer bewegt hat. Wie hängt das zusammen? Ich habe dann mein Vordiplom, unsere alte Geschichte, wir waren ja früher einmal Studenten, mal geschrieben über Anton Semjonowitsch Makarenko, das pädagogische Poem über Gemeinschaftserziehung. Oder später habe ich über den Kibbutz geforscht, habe meine Diplom über den Kibbutz geschrieben, auch Gemeinschaft. Also Psychiatrie im Kibbutz fällt mir gerade ein, das war das Thema. Eine Seele in guter Gesellschaft hieß die bombastische Arbeit. Naja, jedenfalls, das waren so Themen. Also Partizipation, ja, wie machst du das eigentlich? Und Gemeinschaft spielt eine ganz große Rolle. Die geschieht immer in einem Kontext, Partizipation. Und drittens, was sind eigentlich die Auskunftspersonen, wenn man jetzt rausfinden will, wie hat sich Gemeinschaft entwickelt? Da finde ich zunächst einmal, wer sind die Akteure, die Stakeholder? Und das sind hier in diesem Fall, in diesem Projekt waren es für mich primär Menschen mit Beeinträchtigung, die Angehörigen und die Betreuer. Also alle drei Gruppen. Und natürlich drumherum Fachkräfte, Multiplikatoren und die Politik. Du kannst so ein System, musst du in seiner Einbettung sehen. Gerade bei so einer Ambulantisierungsstrategie wie im Bundesteilhabegesetz kannst du nicht bloß auf die Betroffenen engeren Sinn gucken, du musst das ganze Feld anschauen. Und last but not least, wie lässt sich das Ziel bzw. normativ von Partizipation definieren? Auch ein großes Thema. Früher hat man es immer verdrängt, da liefen die Normative immer mit. Seit einigen Jahrzehnten wird in den Sozialwissenschaften klarer, dass wir unsere Werte, unsere Normative explizit reflektieren müssen. Also was leitet uns eigentlich, ne? Zum Beispiel, ich finde einmal normativ ist erstmal die Leute selber fragen und bewerten lassen. Also wir bewerten die selber die Sache. Ja, Selbstevaluation hat es Maya Heiner mal genannt für die soziale Arbeit. Aber auch, was sind die gesellschaftlichen Standards? Ne? Also die juristischen zum Beispiel, jetzt Behinderten, dann aber auch Menschenrechtskonvention, Behindertenrechtskonvention, die sind ja geronnene Standards teilweise über lange Epochen. Was sind aber auch wissenschaftliche Standards? Denn ich meine, wenn ich als Wissenschaftler rangehe, muss ich auch meine eigenen wissenschaftlichen Standards einhebeln. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt mal Peer-Forschung machen würde, dann muss ich auch Standards einhalten und dann lande ich bei irgendwelchen Mixed Normatives, also Mixed gemischten Normativen. Das gibt nicht das Reine. Ich bin Hegelianer, als Schwabe geht es auch gar nicht anders. Das heißt also, ich muss immer gucken, also es gibt nicht, alles ist gemischt, es gibt nicht reine Formen. Aber wie wird es gemischt? Und das Problem ist, ist ein hoher Aufwand. Also wenn ich anfange, so ranzugehen, wie wir es gemacht haben, dann lande ich in einem nicht so einfachen Ergebnis. Und zwar zeige ich gleich mal zwei, drei Ergebnisse. Also die Zielgruppe habe ich ja schon erwähnt gehabt, ne? Also die primäre und sekundäre Zielgruppe. Und die Mitgestaltung von Menschen mit Beeinträchtigungen und institutionelle und organisatorische Veränderungen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es war echt schwer, das rauszukriegen. Wirklich schwierig. Also wir hatten auch nicht so arg viel Geld, das kommt noch dazu. Und die anderen Akteure interessieren sich dafür meistens gar nicht. Übrigens, Contact, die ist Mitsponsoren, glaube ich, war mit der Partner, die bekamen fünfmal so viel wie wir. Gut, habe ich denen nicht gegönnt. Aber die anderen, wenn man sieht ja, das Problem ist, du hast immer, wenn du solche Sachen anschaust, die Logiken, vielleicht auch die Normative der Institutionen, sind nicht primär auf die Partizipation der schwächeren Stakeholder abgerichtet. Also es mag bei Ihnen ja völlig anders aussehen, aber was ich beobachtet habe, ist es nicht so. Also ist es leider nicht. Und da geht es schon los. Und deshalb glaube ich, muss man alle ins Boot reinnehmen, aber eben auch wirklich alle würdigen. Und nur als ein Beispiel, was wir dann gemerkt hatten, als wir dann in der Schlussphase waren, dann ging Corona los, dann stellten wir fest, dass die ganzen Leute mit Beeinträchtigung überhaupt gar keine digitale Präsenz hatten. Die konnten wir gar nicht erreichen. Ja, weil wir vor lauter Betulichkeit, das sollten die alle zwar separat leben, aber sollten irgendwie nicht digital erreichen. Wie soll das denn funktionieren? Sollten jetzt immer in einzelnen Wohnungen leben, das war ja eines der Ziele, aber sollten nichts Digitales haben, alles soll es funktionieren, kann ja nicht gehen. Also, wir merkten schon überall Probleme. So, wir haben zum Beispiel mal befragt, das ist jetzt keine, das war halt inzwischen eine der Befragungen zwischendurch, sehen Sie die Bedürfnisse, Rechte und Wünsche von Menschen mit Beeinträchtigung politisch gut vertreten, und zwar auf der lokalen Ebene, regional, auf der Landesebene, der Bundesebene. Ich fand eigentlich ganz interessant, das ist jetzt nicht repräsentativ, da haben wir Leute befragt, unterschieden, die selber das Projekt gestaltet haben, dieses Projekt Teilhabe, da Leute, die Teil davon waren, die das mitbekommen haben, das Projekt, oder die es eigentlich gar nicht gekannt haben, also die Online-Befragung dazu gestoßen sind, die wir angesprochen hatten, oder andere Stakeholder aus anderen Regionen. Und interessant war, dass zum Beispiel die Wahrnehmung auf Bundesebene, also Leute, die wirklich drin sind, haben den Eindruck, dass auf Bundesebene besonders schlecht diese Wünsche von Betroffenen, also von in dem Fall Menschen mit Beeinträchtigungen, besonders schlecht vertreten sind. Ob das jetzt wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Es war nur die Wahrnehmung, die Leute hatten. Vielleicht ist da was dran, vielleicht nicht, weil wir Bundesverband sind, wollte ich es einfach mal mitbringen. Aber was anderes hier, was interessanter war, nach Beendigung des Ambulantisierungsprozesses gibt es für Menschen mit Beeinträchtigung ausreichend Möglichkeiten, ihre persönlichen Vorstellungen eines gelingenden Lebens zu realisieren. Ja, jetzt kommt nämlich die Frage, ja, wozu überhaupt Partizipation? Wozu? Einfach nur unter Partizipation willen kann ja nicht der Fall sein, weil man irgendwas ja erreichen will. Und in der Regel will man ein besseres Leben als vorher. Entweder für sich oder für andere. Aber irgendwas Besseres. Sonst brauche ich doch keine Partizipation. Also, wenn es mir nach schlechter geht, dann spare ich mir die Partizipation. Naja, wozu? Was habe ich dann davon? Dann habe ich ja doppelt Nachteile. Mich engagiert und noch Nachteil. Dann reicht mir der Nachteil am Ende. Naja, und so denken ja viele Leute auch. Das ist einer der Gründe, warum Leute sich am Wahlprozess nicht beteiligen. Dann verändert sich eh nicht zu meinen Gunsten und dann spare ich mir die Zeit, mich zu beteiligen. Und hier ganz interessant, auch da haben wir verschiedene Gruppen unterschieden. Aber immerhin, also immer merkt man, und das da habe ich gesagt, wer mitgestaltet, wer sich mitbeteiligt, ist tendenziell der Auffassung, dass die Dinge besser werden. Und das, da könnte ich jetzt viele Befunde zeigen. Das kennen wir aus der Demokratieforschung. Dass also, ich weiß natürlich nicht genau, liegt es daran, dass Leute sich was einreden, das besser ist? Oder dass sie wirklich die Beobachtung machen? Also hofft man einfach nur, ist es eine Art self-fulfilling prophecy? Oder ist es tatsächlich, das kann ich nicht belegen. Ist auch nicht ausreichend in der Forschung belegt. Aber trotzdem, erstmal nehmen wir das als Phänomen, wenn du dich beteiligst, wenn du dich engagierst in dem Projekt, wenn du etwas gestaltest, dann hast du das Gefühl, irgendwie wird es auch ein bisschen besser. Das ist ja vielleicht auch nicht mal so ganz schlecht. Und erhöht sich durch das Modellprojekt, also die Ambulantisierung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes, der Implementation, die Chance auf eine gelungene Teilhabe. Also da kann man sagen, naja, so einfach ist das Ergebnis nicht. Da haben wir eher befragt, sozusagen in der ersten und zweiten Welle, das ist jetzt Abstand von anderthalb Jahren gewesen, jetzt nicht dramatisch, aber immerhin ein bisschen was sieht man. Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass so ein allgemeiner Optimismus ist nicht vorhanden. Das ist eine skeptische Position insgesamt. Einige sagen, ja, bringt was, aber der Anteil der sozusagen teils und eher Nein oder Nein-Leute ist die Mehrheit. Kann man auch sehen. Also fand ich auch mal ganz interessant. Also das ist nicht so, dass da jetzt diese Prozesse, wo man eigentlich denken könnte, Ambulantisierung, tolle Sache. Nee, auch die Akteure, die da drin sind, bringen da ein gerütteltes Maß an Skepsis und an Zurückhaltung mit. So, ganz anderes Thema switch ich. Zu meinem zweiten Thema, muss ich auf die Zeit achten. Jürgen, du hältst mich irgendwie dann auch an der Kandare. Also drittes Thema, Bürgergeld. Auf den ersten Blick hat das gar nichts zu tun mit eurem Feld Psychiatrie, aber andererseits kommt ja, möglicherweise müssen auch eure Klienten und vielleicht ihr selber auch von irgendwas leben, könnte ja sein. Ja, also Einkommen. Gut, ab einem gewissen Statuslevel ist die Frage des Grundeinkommens Schnurz. Also wenn du es ab 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat verdienst, als Paar 8.000, 9.000 netto, haben ja manch einer Führungsposition, dann sind 1.000 Euro natürlich nicht so relevant. Aber es gibt auch im Sozialbereich nicht wenige, die leben nicht so wahnsinnig über dem Mindestlohn. Und es gibt auch eine Menge Klienten, die leben auf diesem Niveau. Und zwar eine ganze Menge sogar. Und von daher ist dieses Thema nicht ganz trivial, wie wir mit dem Thema Bürgergeld und letztendlich auch Grundeinkommen umgehen. Warum ich das anspreche, ist, weil ich will es gleich als ein Exempel für Partizipation vorführen. Und zwar meine Botschaft an Sie hier auch, Leute, die Welt ist voller Ambivalenz. Wir starten mal mit dem ersten Bild, das war vor 2 Wochen erst, ist schon 4 Wochen her, Politbarometer, das Bürgergeld finde ich eher gut, 35% sagen Leute, 58% sagen schlecht und es gäbe zu wenig Anreize für einen neuen Job. Also man muss sagen, die CDU war echt erfolgreich damals in diesen Wochen, wo das Politbarometer war, aber sie war ja nur erfolgreich, weil sie auf eine Stimmung ansprach, die bei den Leuten ja da ist. Ja, es gibt eine gewisse Skepsis gegenüber einer Großzügigkeit gegenüber den Ärmeren. Da gibt es eine Skepsis. Und etwas solider ist dieses Bild hier, das Europäischen Social Survey, hier eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, da hat man die Zustimmung zum Grundeinkommen im europäischen Vergleich mal herangezogen. Also das muss man hinzufügen, ich kann Ihnen auch Befragungen sehen, zeigen, wo 70-80% der Leute für ein Grundeinkommen waren. Gibt es auch. Aber das ist jetzt eine neutralere Befragung im European Social Survey. In Deutschland haben wir etwa die Hälfte der Leute, wobei im Osten erstaunlicherweise mehr fürs Grundeinkommen sind als im Westen. Ja, aber etwas weniger als 50%. Also das ist eine strittige Position. Und je mehr sie, ich habe meine Forschung gemacht, haben wir untersucht verschiedene Hierarchieebenen, Stiftung Wertevolle Zukunft, und untersucht, wie Leute auf verschiedenen Hierarchieebenen in verschiedenen Feldern, Wirtschaft, Journalismus und soziale Arbeit übrigens, wie sie zum Grundeinkommen steht. Und je höher die Hierarchieebene war, umso mehr sind sie dagegen. Warum? Weil sie der Auffassung sind, dass sie selber verantwortlich sind für ihre guten Posten. Also sie haben es verdient, dass sie mehr verdienen. Ja? Warum soll man da Grundeinkommen an all die Leute zahlen, die es halt nicht verdienen? So, deshalb, er war nicht schlecht, Erich Fromm, ich will jetzt nur ein wunderschöner Text von ihm, habe ich mal auch aus alten Zeiten herausgegeben, Buch Das garantierte Grundeinkommen, habe einen Text übersetzt von ihm, der in einem Buch The Guaranteed Income erschienen war. Die Folien kriegen die Veranstalter übrigens, ne? Brauchen Sie nicht mitschreiben. Erich Fromm hat damals, praktisch, er hat das Buch in seinem Buch Haben oder Sein, vielleicht kennen es die Älteren unter uns, noch ein ganz tolles Buch übrigens, habe ich damals als Student gelesen, da hat er auch schon darüber gesprochen, dieses Thema. Und der Teilsatz, den traditionellen Ideen werden gewöhnlich von Gefühlen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaftsformen haben. Und er begründet, warum diese Widerstände gegen sowas wie ein Grundeinkommen gibt. Die haben was eben mit der alten Denkweise zu tun, die ich jetzt nicht ausführen kann aus Zeitgründen. Aber ich finde es inspirierend, sich damit zu beschäftigen. Eben warum haben wir auf der tieferen Ebene immer noch Angst, Neid und Egoismus als so eine Mangelspsychologie? Und eine andere Richtung, Partizipation, ist zum Beispiel hier eine Berliner Initiative, Mein Grundeinkommen, vielleicht kennen Sie sie, das wird jetzt gerade auch von Kollegen vom DEW und anderen erforscht, so ein Pilotvorhaben. Und es ist eine Initiative, wo über 2 Millionen Leute immer ein bisschen was einzahlen, ist de facto eine Lotterie. Ich habe das nicht so, muss ich persönlich sagen, nicht so ernst genommen, bis ich dann dieses Buch geschickt bekam von den Leuten, von dem Michael Bohmeyer, weil ich den eigentlich dann ganz nett fand. Und dann habe ich es mal gelesen. Danach habe ich es allen meinen Mitarbeitern geschenkt. Weil ich es noch viel besser fand. Weil es tolle Geschichten sind. Weil Partizipation geht ja bei einem selber los, bei den Personen los. Ja, was macht es mit mir, wenn ich plötzlich weniger Angst um mein Auskommen habe? Für mich als Beamte, also die meisten meiner Kollegen, ich war mal 4 Jahre arbeitslos, ich weiß, was das heißt, wenn du kein Geld hast. Aber die meisten meiner Kollegen, wenn sie es selbst mal hatten, haben sie es vergessen. Die meisten in Führungspositionen haben vergessen, dass es einmal schlecht gegangen sein könnte. Vielleicht ging es denen ja auch nie schlecht, kann ja auch sein. Aber wenn du mit Unsicherheit umgehen musst, was sehr viele Leute müssen, 50% der Bevölkerung haben kein Vermögen, um die nächsten 3 Monate selbstständig zu überstehen. Das ist die Wirklichkeit. 50%. Also das heißt, wir haben es schon mit viel Unsicherheit in der Gesellschaft zu tun. Und die Frage, wie kommt man zu einer gewissen Grundsicherheit, ist nicht falsch. Dann gab es mal ein Zukunftslabor. Das habe ich dann geleitet. Schleswig-Holstein, eine Menge Geld haben wir bekommen. Eigentlich ist das dann von der FDP gekündigt worden, sage ich mal in aller Deutlichkeit. Naja, das war, weil es konflikthaft war. Also wir waren eigentlich nett, wir haben nichts Böses gemacht. DEW, ich war Leiter des Konsortiums, es gab das DEW, war mit einer Konsortialmitglied, das Institut für Wirtschaftsforschung, wir wollten mal verschiedene Modelle simulieren. Aber dann hat sich herausgestellt, dass die das gar nicht wollten, die uns beauftragt haben. Es kam übrigens hinzufügen, Habeck, der das Ganze initiiert hatte, zog dann nach Berlin und war nicht mehr in Schleswig-Holstein. Und wir hatten eigentlich dort überhaupt niemanden, der, als wir dann da ankamen, überhaupt niemanden, der sich dafür interessiert hat. Also was habe ich auch noch nie erlebt. Also es war faszinierend, Politikberatung, wie sie nicht funktioniert. Also wir sind jetzt gerade seit Jahren vor dem Landgericht Flensburg. Wir werden gewinnen, davon gehe ich aus. Der Prozess ist ja immer gewonnen. Aber es ist mühsam. Trotzdem haben wir ein bisschen was rausgekriegt. Und das, was wir rausgekriegt haben, will ich zeigen. 2 Sachen, die interessant waren. Also Partizipation ist nicht einfach, wollte ich sagen. Wir wollten nämlich Leute mitnehmen, haben dazu zum Beispiel eine Delphi-Studie gemacht. Delphi ist so eine Partizipation, eine Expertenbefragung, aber mit einem weiten Expertenbegriff. Achtung, wir haben sondern auch Studierende befragt also Expertenbegriff heißt, es ist einfach eine selektivere, mehrstufige Befragung. Und ein Ergebnis ist, können Sie alles im Internet nachfinden, haben wir alles drin, wenn es interessiert. Ist eigentlich ganz lesenswert, finde ich eigentlich, bin immer noch stolz drauf, was wir da gemacht haben. Huch, das hier. Genau, jetzt nur das Ergebnis war interessant, nur das will ich sagen. Wir haben unter anderem, wir haben dann so 4 Zukunftsszenarien definiert und entwickelt und eher liberales Modell, eher sozialistisches, eher konservatives und ein eher so teilhabe-menschenrechtliches Modell. Und haben Leute gefragt, wie wahrscheinlich halten Sie diese jeweiligen Zukunftsszenarien und wie wünschenswert halten Sie? Und die Pointe war, das kann man an diesen Grafiken sehen, aber ich habe jetzt die Zeit nicht, das einzugehen, dass es fast spiegelbildlich war. Das, was die Leute für wünschenswert hielten, hielten sie nicht für wahrscheinlich. Und das war echt interessant. Ja? Also natürlich gibt es auch Leute, die halten ein sehr radikal marktliberales Modell für wünschenswert. Die gab es auch in der Befragung. Gibt es auch. Ja? Aber die Mehrheit nicht. Die halten es aber für wahrscheinlich. das fand ich interessant, weil das was mit Legitimität von Politik und Partizipation zu tun hat. Das kann ich jetzt nicht vertiefen, fand ich nur einen Blick. Einen zweiten Blick, es im Frühjahr diesen Jahres gab es mal im Wirtschaftsdienst, das ist eine Zeitschrift, die ist auch online, Open Access mittlerweile, Ökonomenzeitung, die haben ein Heft gemacht, eine Ausgabe zum Thema Bürgergeld. Und da habe ich mit einem Kollegen, Wolfgang Stremmann-Kuhn, der ist mir im Vorstand meines ISE und der ist Abgeordneter im Bundestag, da haben wir einen Artikel gemeinsam geschrieben, Bürgergeld und die Zukunft des Sozialstaats, haben wir analysiert, diese vier Modelle, die haben wir im Zukunftslabor eigentlich formuliert, also ich habe sie halt mal formuliert mit den Kollegen zusammen, aber es ist halt nicht neu, das haben wir mal weiterentwickelt, vier Grundmodelle, wie unser Sozialstaat sich entwickeln könnte, die wollten wir berechnen. Dazu kamen wir nicht, dank dieser Partei, die ich schon erwähnt habe. Und naja, aber die ist jetzt ja auch abgewählt in Schleswig-Holstein. Und naja, wenn man einen Fehler macht, dann muss man bestraft werden. Ja, das steht in der Bibel. Irgendwo. Ja, okay, gut, steht ein bisschen komplizierter drin. Aber gut, okay, das war auch lustig sein. Aber das war ernsthaft wollte ich sagen, ist das Problem, dass wir vier Grundmodelle haben und ein Modell ist so ein eher liberales Modell, ein Regimemodell. Dahinter steckt die Theorie der Wohlfahrtsregime. Das ist jetzt aber nichts für den Abschiedsvortrag. Aber als Hintergrund, wenn es Sie interessieren sollte. Und ein liberales Modell, ein eher sozialistisches Modell, ein eher konservatives Modell, ein eher menschenrechtliches, wenn es garantistisches Modell. Und da kann man sich vorstellen, wie man sowohl die Geldleistungssysteme entwickeln kann und die Kranken- und Pflegeversicherung organisieren kann. Idealtypisch. Nochmal, in Wirklichkeit haben wir Mischformen. Man sieht, ich bringe mal als mein Musterbeispiel, das ist immer Großbritannien. Liberales Wohlfahrtsregime mit sozialistischem Gesundheitswesen. Also nur als Beispiel, aber ich könnte viele solcher Beispiele erwähnen. Und das hat den Vorteil, wenn du Professor bist, dann musst du dich mit allen möglichen Sachen beschäftigen und musst immer das auch parat haben, weil du musst ja immer Einführungsvorlesungen machen. Also fällt einem sowas eben ein. Naja, muss man erst mal verstehen, dass es sowas gibt, dass die Welt so gemischt ist, aber trotzdem verstehbar ist. Das war die Idee. Und was wir jetzt haben, ist, das Wort Bürgergeld gab es ja immer eigentlich für eine sogenannte Negativsteuer als Grundeinkommen. Jetzt ist es von damals lustigerweise von Andrea Nahles für ein Modell verwendet worden, was eigentlich konservativ ist. Und die echte Pointe ist, dass wir jetzt ein konservatives Modell haben, was von einer Koalition durchgesetzt worden ist, wo die Konservativen gar nicht dabei sind. Wo aber dann die CDU problemlos zustimmen konnte, weil es ja eigentlich ein konservatives Modell ist. Als Bürgergeld, was wir haben, ist ein Teil eines konservativen Wohlfahrtsmodells. Als eine sogenannte Sockelung innerhalb einer gegliederten sozialen Sicherung. Ich will das nicht weiter vertiefen. So, wir merken aber nur, Partizipation an so einem Beispiel, das ist ein ganz komplexer Prozess. Meinungen der Bevölkerung, die zugleich auch manipuliert werden können durch Interventionen. Verschiedene Akteursgruppen, Verbände, Wissenschaftler, die alle auch mit Meinungen kommen, die in sehr vielen Fällen überhaupt nicht sachlich begründet sind. Ein Gespräch mit einer Finanzministerin zum Beispiel, ich will das nicht erwähnen, aus welchem Land, na, die sagt jetzt mir dann zum Beispiel, ja, Michael, du musst doch wissen, war eine Ministerin immerhin, bin gegen das Grundeinkommen, weil dann würden die jungen Leute nicht mehr arbeiten, würden die keine Ausbildung machen. Sag ich, ja, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, das weiß man doch. Da sage ich, gibt es irgendeinen Befund, der irgendwie das dafür nahelegt? Da gibt natürlich keinen Befund dafür. Aber sie war fest überzeugt, diese Ministerin, dass es so ist. Ja, was willst du da machen? Was machst du denn da? Ja, und so sieht es aber ständig aus bei solchen Fragen. Also Partizipation durch Inkompetenz. Natürlich würden andere zu mir sagen, also Herr Kollege Pierke, also was Sie jetzt hier vertreten, ist ein Ausdruck tiefster Inkompetenz. Deshalb gibt es dann Streit. So. Okay, wir sind schon fast am Schluss. Genau. Aber bei bestimmten Sachen sollte man dennoch die Leute fragen. Also zum Beispiel hier das Beispiel, die Schweiz hat mal eine Volksbefragung gemacht zum Grundeinkommen. Ist abgelehnt worden. Ja, muss man tapfer auch Niederlagen ertragen. Aber ist die Frage, ob das, ich bin trotzdem dafür, dass man die Leute fragt. Die hatten nur ein bescheuertes Modell vorgeschlagen, die Akteure. Also die haben ein Grundeinkommen vorgeschlagen, was doppelt so hoch war wie die Grundrente der Schweiz. Ich meine, das ist natürlich, wie soll das funktionieren? Aber mich interessiert halt auch die konkrete praktische Umsetzung von irgendwas und nicht nur eine Idee. Entschuldigung, aber die Ideen sind billig. Also auch, man kann auch tödlich sein, aber in manchen Fällen, aber man muss sich auch ein bisschen um die Umsetzung kümmern. Trotzdem, gute Sache. Und jetzt kommen wir zum Schlussrunde. SDGs sagt Ihnen vielleicht was. Vereinte Nationen ist ein schönes Bild. Da kommt das Thema keine Armut vor. Da kommen aber auch andere Themen, die mit unserem Thema zu tun haben. Teilhabe. Zum Beispiel Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Es gibt verschiedene, natürlich, klar, die Vereinten Nationen, da ist Saudi-Arabien auch dabei. Katar ist auch dabei. Das sind ja nicht Musterländer der Partizipation. Jedenfalls nicht für Frauen, für Männer. Selbst für Männer nicht unbedingt. Also, worauf ich raus will, ist, naja, wenn du anfängst, auf die globale Ebene zu gehen, dann musst du auch pragmatisch sein. Du kannst nicht immer Perfektion einfordern, da kannst du mit kaum jemandem kommunizieren. Das heißt, seit deine Ideen zu vertreten, heißt dann nicht, dass du nicht mit Leuten redest, die eine andere Praxis haben. Na, ein Beispiel, zum Beispiel hier bei unserer Hochschule machen wir jetzt ein Master in Civic Education. Demokratiearbeit in der Digitalisierung, das heißt Werbetrailer. Schon geht es weiter. Aber warum sage ich das? Naja, es geht langsam los, dass man sowas gezielt Partizipation als ein Ausbildungsfeld betrachtet. Das sind wir nicht die einzige Hochschule, die sowas macht. Ja? Wie kann man Leute als Partizipationsagenten unterstützen? Jetzt komme ich zum letzten Bild. Bin ich auch am Schluss? Bin ich okay in der Zeit? Ja, ist okay. Gut, Civic Education. Ich wollte den Begriff mal verwenden. Ein Begriff, der in Deutschland, der eigentlich verankert ist, aber die meisten Leute, denen ist er nicht vertraut. Das ist eigentlich bei politischer Bildung, sagt man, das klingt so arg abstrakt. Civic Education ist emphatischer, stammt ja aus dem amerikanischen Raum, weil dort schon länger klar war und auch bis heute klar ist, dass die Demokratie nicht einfach nur ein Verfahren ist mit Institutionen. Wenn es nicht gelebt wird, sage ich jetzt mal als Kommunitarist, als Aristotelianer, dann funktioniert Demokratie nicht. Die muss immer wieder in jeder Generation und auch immer wieder aufs Neue ergriffen werden. Und das hat meine abschließenden Gedanken. Denn die beiden Rahmenbedingungen, Digitalisierung und Globalisierung, rufen nochmal neu auf, was Partizipation bedeutet. Aus ganz vielen Gründen. Da können wir jetzt über alles könnte man lange reden. Ich will jetzt nur eine ganz grobe Linie machen. Nämlich, dass ich glaube, und das wollte ich Ihnen einfach so mitgeben für heute, dass es dabei darum geht, Knowledge, also politisches Wissen, eine normative Reflexion und Kompetenz, zivile Kompetenzen. Wie mache ich eigentlich Politik? Wie beeinflusse ich eigentlich die Welt? Welche Techniken brauche ich dazu? Dass das zusammen gedacht werden muss. Da sind natürlich die Kompetenzen unterschiedlich verteilt. Aber Basiskompetenzen sollte jeder haben. Jeder. Und jede. Jede. Ja, und zwar auf drei Ebenen. Jetzt mein Schluss, ich bin ja am Schluss, bei Schlussrede. Ne? Erstens auf der individuellen Ebene. Naja, also ich glaube, Selbstwirksamkeit, ein eher psychologischer Begriff, kann man auch soziologisch interpretieren, ist von äußerster Wichtigkeit. Also ich muss mich selbst als wirksam betrachten, sonst werde ich nicht partizipieren. Und ich muss aber auch Selbstreflexion haben. Es genügt nicht nur, meine eigene Selbstwirksamkeit und meine eigene Betroffenheit ständig vor mir herzutragen, egal auf welcher Stakeholdergruppe ich zugehöre, ich muss auch eine Selbstreflexivität entwickeln. Der zweite Punkt ist Achtung und Anerkennung. Achtung, anders als bei Hartz IV, fordern und fördern, so ein Top-Down-Paternalismus, lobe ich mit Makarenko, fordern und achten. Anderer Blickwinkel. Ja? Und der Anerkennungsbrief ist ein hegelianischer Begriff, der Rechtsphilosophie von großer Bedeutung, Anerkennung, sehr, sehr schwierig. Aber wer von Ihnen Kinder hat, weiß ja schon, wie das funktioniert. Und wie schwer das ist. Manche Kinder wollen Sachen machen, die ihnen wirklich nicht gut tun würden. Trotzdem müssen sie es ihnen verbieten. Also sie müssen es ihnen verbieten, geht gar nicht anders. Und ab wann sozusagen wird das Verbieten ausgehandelt? Es gibt Forschungen, dass die deutschen Kinder besonders aushandlungsinteressiert sind. Das ist irgendwie nett. Ich meine, wenn dieser grauenhafte Faschismus hinter uns war, dass die jetzigen Generationen mehr aushandeln, ist eigentlich eine tolle, tolle Sache. Aber sie ahnen schon, wenn sie mit jemandem über was aushandeln, der echt keine Ahnung von den Folgen hat. Ist auch nicht so einfach. Also ich gebe die Schule auf und bevorzuge eine Cannabis-Laufbahn. Naja, die Regierung will das. Dann stehen sie mit ihrem 14-, 15-Jährigen aber auch da. Ja, so als Beispiel. Ja, übrigens nicht abstrakt, ich rede von ganz konkreten Beobachtungen aus selbst eigenem Familiennetzwerk. Ja? Naja, also soweit fordern und Anerkennung ist ein Projekt, ist nicht so einfach. Auf der Organisationsebene, ich habe etwas Plakatives raushauen, was man sich merken kann. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, dass es auch die richtigen Begriffe sind. Also Transparenz und Rechtssicherheit. Transparenz ist ein ganz zentraler Punkt. Es gibt keine Partizipation ohne Transparenz. Zugleich wissen wir auch, die Piratenpartei war ein schönes Beispiel, wenn ich alles und jeden Prozess transparent mache, macht am Ende gar keiner mehr mit. Weil eine gewisse Form der Repräsentativität ist einfach eine Form der Arbeitsteilung. Ja, das heißt, also Transparenz, aber trotzdem so viel wie möglich und effektiv wie möglich. Ein großes Projekt. Zweite, Rechtssicherheit wird oft unterschätzt. Das ist ja gerade das Problem autoritärer Systeme, dass sie gerade mit der Rechtsunsicherheit operieren. Das macht sie ja gerade aus, die autoritären Systeme. Da gibt es schöne Forschungen dazu. Demokratie und Rechtssicherheit zu verbinden, ist aber aufwendig. Ein rechtsmissbräuchliches Handeln muss man natürlich dann stoppen. Also unnötige Widersprüche. Aber wo ist die Grenze? Nicht so einfach. Und zweitens Vertrauen und Gemeinschaft. Also es gibt keine Organisation und das hängt damit zusammen. Eine Organisation, Vertrauenskultur zu erreichen. Das hängt natürlich auch an Persönlichkeiten. Aber nicht nur, darf nicht nur an Persönlichkeiten liegen. Weil was ist, wenn jemand wechselt oder weggeht, dann ist plötzlich Vertrauen futsch. Also muss auch ein Teil des Organisationsklimas sein. Und Gemeinschaftlichkeit. Klingt natürlich ein gewisser Widerspruch zur Partizipation, aber meine ich nein. Also moderne Gemeinschaft bedeutet eben nicht mehr Top-Down-Gemeinschaft, nicht mehr Volksgemeinschaft, Blutsgemeinschaft. Und eine Gemeinschaft ist eine voluntaristische Gemeinschaft. Ja? Willst du mein Mann sein? Die Willensäußerung, gerade protestantische Eheversprechen, ist sehr interessant. Es wird interessant zu diesem Thema. Da gibt es eine ganze theologische Reflexion über diese Willensseite, die uns ja begleitet. Demokratie ohne Willen gibt es ja gar nicht. Und ohne Autonomie. Und die Annahme der Autonomie, die Unterstellung der Autonomie. Und last but not least auf der gesellschaftlichen Ebene Menschenrechte und Universalismus. Das meine ich, dahinter steckt auch ein Riesenpaket. Was heißt eigentlich Menschenrechte? Das ist eine ganz lange Tradition. Haben die Chinesen keine Menschenrechte? Oder der Araber? Die Araberin würde sagen, vielleicht doch. Aber der Araber sagt, ach, Männerrechte reichen uns. Das sollte auch ein bisschen ironisch gemeint. Aber es gibt ja auch eine arabische Erklärung der Menschenrechte, die aber immer das Kollektivvorbehalt hat. Wir haben das gleiche Problem in der konfuzianischen Tradition, vor allem der chinesischen Tradition, aber der kommunistisch-chinesischen, dass man immer den Vorbehalt des Kollektivs einbaut. Und das Kollektiv ist immer gesteuert von mächtigen Männern. So ist die Wirklichkeit. Ja, ist wirklich so. Tut mir leid, das ist leider empirisch eine Tatsache. Also Menschenrechte und Universalismus. Ich kann das Buch von Henri Böhm schön empfehlen, was er jüngst geschrieben hat. Fand ich, übertreibt an manchen Stellen, aber in der Tendenz finde ich das sehr gut. Nämlich sich nochmal bewusst zu machen, dass wir um den Universalismus nicht herumkommen. So, will ich jetzt nicht vertiefen. So, und das letzte Satz, zugleich auch das Gegenteil. Inklusion auf der Basis von Menschenrechten, Inklusion, berühmter Begriff von Talcott Parsons, Niklas Luhmann. Das heißt, Inklusion aller in alle Funktionssysteme der Gesellschaft ist die Voraussetzung des Wohlfahrtsstaates, ist die Aufgabe des Wohlfahrtsstaates. Jeder muss überall rein können, aber er muss überall rein müssen. Wenn jemand keine freie Rede schwingen will, er muss auch das Recht haben, eine Klappe zu halten. Ist ja klar. Aber er muss die Möglichkeit haben, das zu haben. Und Partikularismus heißt eben auch, diese kommunitaristische Seite sollten wir nicht gering schätzen. Also bei allem Freiheitlichen, was ich hier verkünde, vergessen wir nicht, dass wir auch die gemeinschaftlichen Beziehungen pflegen müssen und pflegen sollen. Und damit bin ich mit meinem Vortrag doch schon am Ende. Ich danke Ihnen vielmals für die enorme Aufmerksamkeit. Tschüss.